Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update heute am Donnerstag, den 20. August. Es gibt diesmal bei uns einen Schwerpunkt zu Belarus. Wir sprechen darüber, was die Opposition im Land will und welche politischen Ziele sie hat. Und wir haben Vitali Aleksejnok erreicht. Der kommt aus Belarus, lebt eigentlich in Deutschland und jetzt ist er wieder zurückgegangen nach Belarus, um mitzudemonstrieren.
Wir haben ja keine Anführer, wir haben keine führende Person, weil die meisten sind ja eigentlich im Gefängnis oder im Ausland. Und deswegen sind die Proteste so spontan. Wir treffen uns irgendwo bei U-Bahn-Stationen, dann gehen wir ins Zentrum und dann sehen wir, da sind unsere Mitmenschen.
Wie Vitali diese Zeit erlebt, das erzählt er euch ausführlich im Interview. Weiteres Thema bei uns sind Karos. Also Karos sollen angeblich helfen gegen Bremsen. Ne? Also die Bremsen, die stechen, die sind gemeint. Britische Forschende haben das herausgefunden. Ja, und dann, was heißt das jetzt? Also einfach mal schön Karos überall auf die Beine, ins Gesicht, auf die Arme malen und dann habe ich meine Ruhe, oder wie?
Für das Sie es vielleicht angedacht haben, also das Abschrecken von Insekten wird es vermutlich nichts bringen, nein.
Burkhard Bauer kennt sich aus mit blutsaugenden Insekten. Karos helfen nicht, das können wir also jetzt schon sagen. Andere Sachen schon und er wird euch natürlich auch sagen, welche er empfiehlt. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und es ist jedes Mal wieder faszinierend. Die Menschen schaffen es, ihr Grill- und Picknickzeug mit in den Park oder an den See zu schleppen, nur den Müll wieder mitnehmen, das schaffen viele einfach nicht. Bananenschale, fupp, ins Gebüsch, Zigarettenkippe, ach egal, komm, einfach ausdrücken, auf dem Rasen liegen lassen, Plastikbecher, Pappteller, fliegt dann alles rum. Ne? Gerade in diesem Sommer, wo viele wegen Corona nicht weggefahren, sondern hier geblieben sind. Das Umweltministerium hat diesen ganzen Müll jetzt untersuchen lassen und gemeinsam mit dem Verband kommunaler Unternehmen heute eine Studie vorgestellt, die sich diesen öffentlichen Müll genauer angeschaut hat. Was und wie viel da überhaupt zusammenkommt. Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich das nochmal ein bisschen genauer angeguckt für uns. Um welchen Müll geht's denn da genau?
Um den Müll aus dem öffentlichen Raum, also das heißt einmal alles, was in den öffentlichen Abfalleimern landet, also das, was ordnungsgemäß entsorgt wurde. Und dazu kommt dann das, was irgendwo rumlag, also dann eben auf der Straße, in Parks, an Seen und Flüssen und so weiter. Und diese Studie hat sich dafür 20 repräsentativ ausgewählte Städte in Deutschland angeschaut, kleine und große, und dann eben geguckt, was für ein Müll fällt da an.
Und wie sieht der aus? Was ist da alles drin?
Also der größte Teil ist das, was sich erstmal kaum verhindern lässt, nämlich sowas wie Grünabfälle, Straßensplitt oder Sand. Also zum Beispiel das, was so Kehrmaschinen auf der Straße einsammeln, das macht knapp die Hälfte des öffentlichen Mülls aus. Interessanter ist der Rest, finde ich. Das sind gut 40% des gesamten Mülls, entfallen nämlich auf Produkte aus Einwegplastik und auf Verpackungen. Dazu zählen dann Plastikverpackungen, aber auch Glas, Pappe oder Metallverpackungen. Und zum Einwegplastik werden zum Beispiel auch To-Go-Becher, Tüten und auch Zigarettenkippen gezählt. Die sind also da auch mit drin. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD hat die Studie heute vorgestellt und die hat gesagt, sie sei überrascht gewesen, wie viel da insgesamt zusammenkommt.
Pro Einwohner und Jahr sammeln und entsorgen die kommunalen Stadtreiniger in Deutschland knapp 140 Liter Straßenmüll. 140 Liter, das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr eine Badewanne voller Müll.
Und dieser Müll, der kostet ja dann auch was, das muss ja irgendwie entsorgt werden, ne? Wie teuer ist denn das?
Ja, da gibt es Zahlen für das Einwegplastik. Allein das wegzuschaffen, kostet die Städte und Gemeinden 700 Millionen Euro im Jahr. Und von diesen 700 Millionen entfallen alleine 225 Millionen Euro, also schon ein großer Anteil, nur auf die Entsorgung von Zigarettenstummeln. Die sind zwar ja nicht besonders groß, die Dinger, aber es ist für die städtischen Entsorgungsbetriebe wohl sehr aufwendig, die einzusammeln. Die landen ja schon mal dann so in irgendwelchen Ritzen oder so, zum Beispiel zwischen Pflastersteinen.
Ja, genau.
Und dann kriegt man die mit einem Besen ja nicht unbedingt raus. Dafür gibt es dann so spezielle Saugmaschinen, die eingesetzt werden. Und dazu kommt auch noch, dass es einfach sehr, sehr viele Kippen sind, die jeden Tag weggeworfen werden. Die Stadtreinigung Hamburg hat mal hochgerechnet vor einer Weile, dass in ganz Deutschland jeden Tag über 130 Millionen Kippen auf der Straße landen. Also jeden Tag.
Wer bezahlt denn das alles?
Im Moment zahlen wir das, ne, über unsere Steuern und Abgaben, über Müllgebühren zum Beispiel. Daraus finanzieren sich ja die kommunalen Betriebe, die den ganzen Müll auf der Straße oder aus Parks entsorgen. Nach dem Willen von Umweltministerin Schulze soll sich das aber ändern. Sie sagt, auch die Hersteller von Einwegplastik sollen für die Entsorgung des Straßenmülls bezahlen. Und dieses Geld könnten die Städte und Gemeinden dann eben gezielt einsetzen, damit es draußen auch wieder sauberer wird.
Darum bin ich dafür, dass die kommunalen Entsorger das Geld neben einer Gebührensenkung auch für neue Kehrmaschinen, für neues Personal investieren können. Das Geld soll auch für mehr Abfalleimer, Aschenbecher eingesetzt werden können, dort, wo sie eben heute fehlen.
Welche Hersteller genau zahlen sollen und wie das Geld eingesammelt wird, das hat Svenja Schulze aber nicht gesagt. Das ist also alles noch etwas unkonkret und genauso unklar ist auch, ob die Städte dann auch wirklich ihre Gebühren für die Müllentsorgung senken würden. Das wird dann wohl jede Stadt für sich entscheiden.
Und was sagen dann die, die in Zukunft vielleicht mehr bezahlen sollen, also eben die Hersteller von den Plastikverpackungen?
Ja, die sind natürlich nicht begeistert. Die Industrievereinigung Kunststoffverpackung, die sagt, achtloses Wegwerfen sollte man verhindern und das nicht auch noch finanzieren. Der Konsument, der werde sein Verhalten dadurch nicht ändern. Stattdessen schlägt der Verband vor, lieber dafür zu sorgen, dass auch Abfälle im öffentlichen Raum besser recycelt werden können, indem dann auch draußen der Müll getrennt gesammelt wird. Also dann zum Beispiel mit so mehreren Mülltonnen nebeneinander, kennt man ja auch schon von Bahnhöfen zum Beispiel, oder eben von zu Hause, da ist es ja auch so.
Welcher Müll in Parks, auf Straßen und anderswo in der Öffentlichkeit landet und wer dafür bezahlen soll. Johannes Döbbelt hatte die Infos und den Überblick für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Opposition in Belarus fühlt sich unterstützt durch die EU, denn die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen haben sich ja gestern positioniert. Die EU erkennt das Wahlergebnis, das offizielle, aus Belarus nicht an. Kanzlerin Merkel wünscht sich, dass dieses Land genug Kraft hat, um aus dieser Krise herauszufinden.
Weißrussland muss seinen Weg für sich alleine finden. Es muss über Dialog gehen innerhalb des Landes. Und es darf keine Einmischung von außen geben.
Seit anderthalb Wochen gehen die Proteste mittlerweile. Auch gestern Abend ist wieder protestiert worden, friedlich. Und einer, der mitdemonstriert hat, ist Vitali Alexenok. Der ist 29, er ist Dirigent, kommt aus Belarus und ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Vitali, normalerweise lebst du in Weimar und in München. Du hast dir jetzt von deinem Job freigenommen für einen Monat, um eben in Belarus sein zu können. Was ist deine Motivation für die Proteste?
Ich war in den letzten 2 Monaten auch in Deutschland ziemlich aktiv als einer der belarussischen Organisatoren, die sehr viele Demos in verschiedenen Städten Deutschlands organisiert haben. Und im August wollte ich endlich mal auch hier nützlich sein, hier wählen, hier meine Stimme geben und einfach meine Mitmenschen unterstützen. Deswegen bin ich hier.
Also da geht es dir nochmal darum, dass du sagst, du bist auch da vor Ort aktiv. Okay. Wie sieht denn eigentlich so ein Protesttag gerade aus bei euch? Wie organisiert ihr euch? Wie organisiert ihr das überhaupt?
Sehr unterschiedlich. Wir haben ja keine Anführer, wir haben keine führende Person, weil die meisten sind ja eigentlich im Gefängnis oder im Ausland. Und deswegen die einzige Struktur, die eine Art Organisation übernimmt, sind Medien, unabhängige Medien, meistens Telegram-Kanäle und auch ein paar weitere Websites. Und da schreiben die Menschen ab und zu, was der Plan für heute ist, aber sehr oft schreiben sie auch gar nichts. Und ich habe zum Beispiel auch vor einer Woche den ganzen Tag mit einer Plakate demonstriert, so 7 Stunden lang oder so, dass wir gar keine führende Person haben. Jetzt hängt alles von jedem einzelnen Person von uns ab. Und deswegen sind die Proteste so spontan. Manchmal wissen wir, okay, um 19 Uhr treffen wir uns auf dem Platz und dann gehen wir noch irgendwie zu dem Gefängnis und demonstrieren dort. Aber meistens ist das alles sehr spontan. Wir treffen uns irgendwo bei U-Bahn-Stationen, dann gehen wir Richtung Zentrum und dann sehen wir, da gibt es sehr viele Menschen und da wird gehupt von Autos und da sind unsere Mitmenschen. Aber wie gesagt, das ist alles sehr unterschiedlich.
Glaubst du denn daran, dass die Proteste etwas bewegen können, dass sich wirklich etwas verändern wird für euch?
Die bewegen und verändern schon jetzt sehr viel. Wir hatten noch nie bis vor diesem Jahr, vor Jahr 2020, hatten wir noch nie so eine Protestwelle, nie in unserer modernen Geschichte Belarus. Und das heißt schon jetzt, wir haben einiges geschafft. Und zwar neue soziale Schichten demonstrieren jetzt auch mit, zum Beispiel die Arbeiter bei den Streiks. Und das ist etwas ganz Neues für uns. Die Andere Sache ist, dass es nicht nur in Minsk stattfindet, dass auch kleine und mittelgroße Städte und Dörfer in ganz Belarus auch mitdemonstrieren. Deswegen kann ich schon jetzt sagen, wir haben einfach das ganze Volk aufgeweckt. Und ich glaube persönlich, es gibt kein Zurück mehr. Selbst wenn die Proteste jetzt gerade jeden Tag unterdrückt werden, zum Teil sehr heftig und aggressiv, alle Menschen wissen schon Bescheid, worum es geht. Und das kann man einfach nicht vergessen.
Wenn du das gerade ansprichst, diese Proteste, die ja eben auch von massiver Polizeigewalt dann eben unterbrochen werden. Wir haben die Bilder gesehen im Fernsehen, wie Menschen da eben auch einfach niedergeschlagen werden. Wenn du protestierst, wenn du ein Teil davon bist, hast du dann auch manchmal Angst, dass dir was passieren könnte?
Ja, es ist eine sehr breite Emotionspalette. Natürlich haben wir auch Angst. Keiner will ermordet werden. Leider wurden schon einige. Und über 100 Menschen sind verschwunden. Wir vermissen sie immer noch. Wir wissen nicht, was da mit denen passiert ist. Und keiner will es erleben. Aber wir müssen trotzdem irgendwas tun. Ja? Und deswegen werde ich gehen. Wir sind uns bewusst. Und ich will nochmal betonen, unsere Proteste sind äußerst friedlich. Die Belarusen sind jetzt meiner Meinung nach ein der friedlichsten Volke, die ich überhaupt kenne. Natürlich kenne ich nicht alle, aber die Menschen ziehen die Schuhe aus, wenn sie auf die Bank einfach aufstellen. Und die warten bei Rot, bei den Ampeln, auch an den Abenden. Und also, die Belarusen wollen gar keine Aggression. Ja? Aber der Staat, die Macht will das. Und unsere Stärke ist, wir sind sehr viele. Und selbst wenn leider einige tatsächlich sehr stark leiden, es gibt noch sehr viele andere, wie auch zum Beispiel mich bis jetzt, die immer noch nicht verletzt wurden physisch und die dann auch weiter auf die Straßen gehen können, die weiter nützlich sein können.
Vitali, sag uns zum Schluss noch, was wünschst du dir für dein Land?
Ich wünsche uns Meinungsfreiheit. Ich wünsche uns, dass unsere Regierung nicht in einer Parallelwelt lebt, total abgeschlossen von ihrem eigenen Volk. Ich wünsche uns, dass wir gehört werden. Deswegen sind wir auf den Straßen. Wir wollen gar keinen Krieg, gar keinen Bürgerkrieg. Wir wollen freie Wahlen und wir wollen, dass die Regierung das akzeptiert und etwas dafür macht.
Vitali, ich danke dir fürs Gespräch und fürs Interview.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer protestiert, der riskiert in Belarus gerade ziemlich viel. Menschen werden verhaftet, Menschen werden gefoltert. Trotzdem gehen die Proteste mittlerweile in den 11. Tag. Vitali hat uns das ja gerade schon erzählt, was die Demonstrierenden antreibt. Doch der Präsident Lukaschenko, der hat jetzt Folgendes angekündigt.
Keine Unruhen im Land zuzulassen, besonders in Minsk. Die Leute sind müde davon, die Leute fordern Frieden und Ruhe. Die überwältigende Mehrheit ist es gewohnt, in einem ruhigen Land zu leben. Und dieses ruhige Land müssen wir ihnen zurückgeben.
Die obersten Strafverfolger in Belarus wollen gegen die Opposition ermitteln. Und im Update wollen wir wissen, wer ist eigentlich die Opposition und was will sie fürs Land? Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Florian, worum geht's der Opposition?
Die Opposition will demokratische Wahlen haben. Denn diese Wahl, die hier vor anderthalb Wochen stattgefunden hat in Belarus, die war schlicht und ergreifend gefälscht von Anfang bis Ende. Jetzt gibt es aber eben ein Protestpotenzial in Belarus, also viele Leute, die sagen, das lassen wir uns nicht mehr bieten, wir wollen unseren Präsidenten frei wählen und deswegen fordert die Opposition, dass die Wahl noch einmal durchgeführt wird, unter internationaler Beobachtung, transparent und demokratisch.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal gucken, was die Opposition politisch möchte, jetzt mal abgesehen von den demokratischen Wahlen, wie positionieren die sich denn da?
Ja, sie positionieren sich eben so gut wie gar nicht. Lukaschenko hat ihnen ja heute vorgeworfen, sie seien russlandfeindlich, sogar extrem russlandfeindlich, aber das stimmt einfach nicht. Das sagt Lukaschenko eben nur, um die Gesellschaft gegen diese Oppositionellen einzunehmen, weil er weiß, in der Gesellschaft gibt es sehr viele, die gute Beziehungen zu Russland möchten. Aber genau das sagt eben auch die Opposition. Ein Mitglied dieses Koordinierungsrats, ein Präsidiumsmitglied, Latuschko, hat es heute auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, wir wollen eine Brücke sein zwischen Ost und West. Wir wollen weiterhin gute Beziehungen zu Russland und keinesfalls hier also, so wie es in der Ukraine eben war, einen klar pro-westlichen Kurs einschlagen und die Brücken eben abbrechen.
Wie groß ist diese Opposition eigentlich? Kann man das genau sagen?
Die meisten Experten gehen also auf jeden Fall davon aus, dass Lukaschenko bei dieser Präsidentschaftswahl nicht die Mehrheit bekommen hat, sondern seine hauptsächliche Gegenkandidatin Svetlana Tichanowskaja, dass sie möglicherweise um die 60% der Stimmen bekommen hat. Es ist nicht so, dass Lukaschenko gar keinen Rückhalt mehr hätte im Land. Aber man sieht jetzt eben schon an den Protesten, hier gehen diese Gegner auf die Straße und es gibt eben kaum eine Gegenbewegung. Lukaschenko hat ja versucht, am Wochenende seine Anhänger nach Minsk zu bringen, hat dazu auch eben Beamte mehr oder weniger genötigt zu kommen. Aber das war dann eben doch eine deutlich kleinere Veranstaltung als das, was die Opposition auf die Beine stellt.
Du hast gerade schon diesen Koordinierungsrat angesprochen, den die Opposition ja gegründet hat. Und der will ja eine friedliche Machtübergabe organisieren und dann eben die Neuwahlen. Kannst du uns noch mal sagen, wer alles in diesem Rat sitzt?
Ja, das ist eine ganz bunte Mischung. Die Opposition versucht jetzt hier ein möglichst breites Spektrum der Gesellschaft abzudecken und auch Leute eben mit reinzunehmen, die jetzt nicht unbedingt von Haus aus Lukaschenko-feindlich sind oder waren zumindest, um eben möglichst viele Leute auch mitzunehmen. Da ist eben zum Beispiel dieser Pavel Latuschko, den ich schon erwähnt habe, der war früher Kulturminister in Belarus, war also früher ein Mann von Lukaschenko, aber er sitzt eben auch, hat die Seiten gewechselt, sagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen auf das hören, was die Mehrheit sagt. Ein ganz prominentes Mitglied dieses Rats ist Svetlana Alexejewitsch, die Literaturnobelpreisträgerin. Außerdem sind Vertreter aus verschiedenen Berufsgruppen vertreten, also auch von Unternehmern. Ganz wichtig hier ein Vertreter auch des Traktorenwerks in Minsk, das ja zentral ist für die Versuche der Opposition, einen Streik im Land anzuzetteln, also einen Streik zustande zu bringen. Das ist Traktorenwerk zentral und deswegen ist jetzt hier eben auch ein wichtiger Vertreter dieses Traktorenwerks aus der Arbeiterschaft vertreten in diesem Präsidium des Koordinierungsrats.
Was will die Opposition in Belarus und wie setzt sie sich zusammen? Florian Kellermann hat es erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angeblich noch keine Kohle verdient und trotzdem rutschen sie rein in den DAX. Ab Montag wird das deutsche Startup Delivery Hero zu den wichtigsten 30 deutschen Unternehmen in Deutschland gehören. Und ihr habt denen auch schon mal ein paar Euros gegeben, wenn ihr zum Beispiel mal was bestellt habt bei Lieferheld, bei Pizza.de oder Foodora. Die gehören nämlich alle dazu, beziehungsweise haben dazu gehört, denn vor anderthalb Jahren hat Delivery Hero dieses Deutschlandgeschäft verkauft für 1 Milliarde Euro. Und mit dem Geld expandieren die jetzt weltweit. Nur in Deutschland, da ist Delivery Hero nicht mehr aktiv. Und jetzt würden wir gerne noch ein bisschen mehr dazu wissen und deshalb spreche ich mit Bianca von der Au aus dem ARD-Börsenstudio. Bianca, Montag wird also der erste Tag von Delivery Hero sein im DAX. Was ich noch nicht so richtig verstehe, wie kann ein Unternehmen, das angeblich noch kein Geld verdient haben soll, so wertvoll sein?
Na, das ist das Geschäftsmodell, also die Idee dahinter, die eben viele Anleger für wertvoll halten. Das funktioniert ja ganz ähnlich wie bei Amazon, nur eben für Essensauslieferungen. Das heißt, Delivery Hero selbst hat keine eigenen Restaurants, sondern es betreibt lediglich die Plattformen. Und an die sind eben Restaurants, Imbisse vor Ort angebunden und Kunden können darüber ihr Essen bestellen und bekommen es dann nach Hause geliefert. Und das hat natürlich während der Corona-Lockdown-Phase geboomt. Delivery Hero ist ein wahrer Corona-Krisenprofiteur. Wenn man beispielsweise mal auf das zweite Quartal guckt, was für alle anderen Autozulieferer, Autohersteller, alle traditionellen Industriebetriebe ja eine Katastrophe war, da hat Delivery Hero den Umsatz fast verdoppelt und konnte mehr als 280 Millionen Bestellungen auf den Plattformen verbuchen.
Die rutschen ja jetzt für Wirecard rein in den DAX. Nach welchen Kriterien ist das denn entschieden worden?
Das sind ganz klare Regeln und zwar vor allem zwei Kriterien. Zum einen die sogenannte Marktkapitalisierung, also das, was das Unternehmen an der Börse wert ist, und das sogenannte Handelsvolumen, also wie oft die Aktie gehandelt wird. Und das hat eben durch Corona einen wahren Boom bekommen. Der Aktienkurs ist nach oben geschossen, seit Jahresbeginn um fast 50% gestiegen auf nun gut 100 Euro pro Aktie.
Die haben ja jetzt ihr Deutschlandgeschäft verkauft für 1 Milliarde. Was machen die denn jetzt mit diesem Geld? Also investiert man das dann als Unternehmen direkt neu oder was passiert damit?
Genau das haben die gemacht und zwar vor allem in andere Plattformen und Tochterunternehmen weltweit. Sie haben Konkurrenten aufgekauft. Delivery Hero liefert nämlich derzeit in 40 Ländern auf der ganzen Welt, darunter Nordafrika, Asien, im Nahen Osten und in Lateinamerika. Nur eben nicht in Deutschland. Du hast es erwähnt, das Geschäft wurde vor anderthalb Jahren an den niederländischen Konkurrenten Takeaway verkauft.
Aber ist es nicht ein bisschen seltsam, also ein Unternehmen, das in den DAX einsteigt, aber in Deutschland gar keine Geschäfte macht?
Das stößt tatsächlich auch hier an der Börse vielen Anlegern und Marktbeobachtern etwas sauer auf. Es ist eine berechtigte Frage. Was macht denn ein Unternehmen im deutschen Leitindex? Also das bildet ja die wichtigsten deutschen börsennotierten Wirtschaftsunternehmen ab. Und ich möchte mal zitieren, ein Fondsmanager, der hat zu mir vorhin gesagt, also wenn man das hört, dass Delivery Hero Gewinne im Nahen Osten macht und die meisten Umsätze in Asien, dann fühlt man sich doch unwiderruflich an Wirecard erinnert. Dieser jetzt mittlerweile insolvente Zahlungsdienstleister, der ja nach Milliarden Betrug und Bilanzfälschung nun endlich aus dem DAX rausgeflogen ist. Aber man will jetzt hier auch nicht den Teufel an die Wand malen. Es macht es einfach, und das sollte das Zitat, glaube ich, sagen, schwierig für deutsche Anleger, das Geschäftsmodell tatsächlich zu verfolgen, weil es eben in Asien und im Nahen Osten hauptsächlich stattfindet.
Lass uns noch mal kurz auf Delivery Hero selbst gucken. Also die stellen sich ja ganz gerne so als hippes Unternehmen dar. Es gibt aber eben auch Kritik, und zwar daran, wie die ihre Fahrer bezahlen. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Hat sich daran was geändert?
Ja, es ist ein sehr hart umkämpfter Markt. Dieser ganze Bereich mit Essenslieferungen, der wirft sehr wenig Gewinn ab. Ganz einfach, weil die Kunden natürlich auch nicht bereit sind, viel für den Lieferservice zu zahlen. Da muss man ja vielleicht auch nur mal sich selber fragen. Und entsprechend gering sind die Löhne für die Fahrer, die zum Teil als Selbstständige behandelt werden und auch nur pro Auslieferung bezahlt werden. Die müssen zum Teil ihre eigenen Fahrzeuge, sogar ihre Privatfahrzeuge benutzen. Gewerkschaften gibt es nicht oder die haben es sehr schwer. Und so gesehen muss man bei dieser Erfolgsgeschichte Delivery Hero auch diesen Aspekt im Blick behalten. Also niedrige Löhne oder manche sprechen auch von Ausbeutung, gehört zu diesem Geschäftsmodell sicher dazu.
Bianca von der Au aus dem ARD-Börsenstudio hat uns ein bisschen mehr erzählt in Deutschlandfunk Nova im Update über Delivery Hero. Die werden ab Montag in den DAX einsteigen. Danke dir, Bianca.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle gegen einen, nur reicht das als Plan? Auf dem Parteitag der US-Demokraten fokussiert sich alles auf bzw. gegen Donald Trump.
Donald Trump is the wrong president for our country.
Nero fiddled while Rome burned. Trump golfs.
You know what Donald Trump will do with four more years? Blame, bully and belittle. And you know what Joe Biden will do? Build back better.
Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe.
Egal, ob das jetzt Obama ist, Sanders oder Clinton, alle konzentrieren sich auf Donald Trump, sprechen über seine Fehler, wie unwürdig Trump ist und dass er eben unfähig sei. Und Joe Biden wird das wahrscheinlich heute in seiner Rede auch so machen. Reicht das, um eine Wahl zu gewinnen? Katrin Klüver-Ashbrook kann das für uns einschätzen. Sie ist Politologin an der Harvard Kennedy School in Cambridge. Katrin, alles dreht sich um Trump bei den US-Demokraten und auf deren Parteitag. Ist es eine gute Idee?
Naja, an diesem Präsidenten, der seit 3,5 Jahren das Land spaltet, wie historisch es fast nie da gewesen ist in der Geschichte der USA, lassen sich natürlich auch Politikbereiche abarbeiten, um die es eben auch geht bei diesem Parteitag. Man darf nicht vergessen, normalerweise, wenn sich viele, viele Delegierte in einem Saal treffen und am Schluss die Balance auf den designierten Kandidaten fallen, dass natürlich im Hintergrund immer noch an einem Wahlprogramm gefeilt wird. Und in diesem Jahr ist es etwas anders. Das Wahlprogramm der Demokraten stand eben schon vor diesem Parteitag im Grunde genommen fest. Denn die Zwischentöne zwischen den Anklagen gegen Herrn Trump waren schon alle sehr programmatisch. Da ging es um erneuerbare Energie, um den ökonomischen Wandel. Wir haben es eben in dem Clinton-Zitat gehört. Build back better. Wie baut man das Land quasi von unten, wo es jetzt gegebenenfalls brach liegt, wieder auf? Und da geht es um große Themen, Gesundheitspolitik, Frauenrechte, Kinderversorgung. Und das haben wir immer wieder gehört. Das heißt, die Demokraten arbeiten sich an einem Donald Trump, an ihrem Parteiprogramm ab. Und das ist wichtig für einen solchen Parteitag.
Okay, das heißt, die politischen Inhalte sind dann doch keine Nebensache, oder ist es einfach nur so eine leicht verzerrte Wahrnehmung, die man da vielleicht im Moment hat?
Naja, ein Präsident Trump macht es einem ja sehr einfach, wenn man auf der demokratischen Seite steht. Anders als damals eben bei Hillary Clinton, wo, glaube ich, viele Wähler einfach verunsichert waren. Wofür stehen die Demokraten noch? Soll das jetzt einfach ein Weiter-so sein wie unter Obama noch? Oder wie wollen sie sich vertiefen? Und dadurch, dass wir einen ziemlich spannenden Vorwahlkampf hatten mit vielen unterschiedlichen demokratischen Kandidaten, teilweise in der ziemlich linken Ecke für die USA, hat sich ein Parteiprogramm gebildet, was gewachsen ist, was eine andere Partei abbildet als die nur damals von Obama und Biden. Und das ist das, was die Demokraten jetzt wirklich an das Wahlvolk rantragen wollen. Wie wollen sie das Leben einzelner Amerikaner verbessern? Und wie gesagt, es lässt sich relativ einfach machen an den vielen, vielen Fehlschritten, so sehen das die Demokraten, die Präsident Trump sich über die 3,5 Jahre geleistet hat.
Jetzt haben auf diesem Parteitag der Demokraten ja auch einige ehemalige Republikaner gesprochen. Hilft das dabei, republikanische Wähler zu gewinnen oder was ist die Taktik dahinter?
Ich glaube, die Taktik ist eher, sich an unentschlossene Wähler zu richten, auch wenn es die fast, man würde meinen, nicht geben könnte in dieser Zeit. Und es ist natürlich die Taktik, wirklich die ja, an die Wahlurne zu holen, die gegebenenfalls die letzte Wahl entweder ausgesessen haben, aus Protest oder vielleicht aus schlechtem Image von Hillary Clinton einfach mal für Herrn Trump gestimmt haben, weil sie gedacht haben, naja, sie holt das aus dem Feuer. Oder die einfach andere Kandidaten gewählt haben, Drittkandidaten. Es geht jetzt darum zu sagen, gerade für moderate Republikaner oder Wähler der Mitte zu sagen, es ist nicht mehr tragbar. Und deswegen haben sie natürlich auch moderate Republikaner ausgewählt. Nicht natürlich die Republikanische Partei ist über die letzten 3,5 Jahre wirklich zur Trump-Partei mutiert. Die waren natürlich alle nicht am Mikrofon der Demokraten, sondern es waren entweder ausgeschiedene ehemalige wie Colin Powell, große Leitfiguren, die für eine moderate republikanische Politik stehen. Also die sollen die Wähler der Mitte, die Unentschlossenen abholen, aber natürlich vor allen Dingen einfach Leute an die Wahlurne treiben, denn das ist das Zünglein an der Waage für die Demokraten.
Sag uns noch kurz zum Schluss, Katrin, also in den Umfragen liegt Biden ja aktuell stabil in Führung, aber denken wir nochmal an 2016, da hat Hillary Clinton fast durchgängig geführt und am Ende dann doch verloren. Was glaubst du, hat Trump da noch dieses berühmte Ass irgendwo im Ärmel?
Naja, es wird schwierig, einen Ass zu finden. Also innenpolitisch sehen wir ein Land, was wegen der Corona-Krise und der dazugehörigen Wirtschaftsprobleme wirklich brach liegt. Also innenpolitisch wird da kaum noch was zu drehen sein. Er probiert es zurzeit, sehen wir außenpolitisch. Wir sehen es mit dem Vorstoß gegen den Iran, gegenüber der Vereinten Nationen. Wir sehen es mit dieser Ankündigung des Truppenabzugs in Deutschland. Aber de facto glaube ich nicht, dass es sogar bei seinen Stammwählern viel erzeugen wird. Denn die gucken jetzt alle, wie sie wirklich über ihre Tage kommen und wie sie gesund bleiben und wie sie wirtschaftlich vorankommen. Also das wird schwierig. Wir sehen eine republikanische Partei, die immer wieder versucht, einfach mit der Einschränkung des Wahlrechts, wie diese ganze Diskussion darum um das amerikanische Postwesen, kann ein Postwesen mit vielen, vielen Briefwahlen umgehen etc. Wir sehen da diese Streuung, diese Verunsicherung, dass das System nicht funktionieren kann, dass es Wahlfusch geben wird, dass es nicht legitim sein wird, diese Wahl im November, dass man sie gegebenenfalls sogar verlegen müsste. Das sind so die Taktiken, die ein Donald Trump immer wieder jetzt über die nächsten Wochen und natürlich auch beim Parteitag der Republikaner nächste Woche versucht wird zu streuen. Denn so richtig ein Ass hat er nicht mehr im Ärmel.
Katrin Klüver-Ashbrook über die Strategie der Demokraten, sich im Moment beim Parteitag nur auf Donald Trump zu fokussieren. Einordnung von ihr hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Herr Bauer, ich hatte schon überlegt, ob ich mir einfach Karos auf die Beine und auf die Arme malen soll oder ins Gesicht, aber das bringt nichts, ne?
Ja, für das Sie es vielleicht angedacht haben, das Abschrecken von Insekten wird es vermutlich nichts bringen, nein.
Okay, merke ich mir das schon mal. Und das ist Burkhard Bauer, der ist Experte für blutsaugende Insekten von der Freien Uni Berlin. Und wir sprechen mit ihm, weil britische Forscher herausgefunden haben, dass nicht nur Streifen gegen Mücken oder Bremsen helfen sollen, also so wie bei den Zebras, sondern auch Karos. Also haben wir uns gedacht, karierte Picknickdecke, Karos aufmalen auf die Haut, fertig und sicher ist der Grillabend. Stimmt aber leider nicht. Herr Bauer, warum denn nicht?
Ja, wir müssen dabei grundlegende Verhaltensmuster bei diesen blutsaugenden Insekten bedenken. Wie orientiert sich so ein Insekt? Das ist die erste Frage, die ich mir stellen würde. Und da müssen wir einfach berücksichtigen, dass diese Fliegen Antennen haben, mit denen sie über lange Distanzen, also wenn wir jetzt an Bremsen denken zum Beispiel, über 500 Meter Geruchsstoffe wahrnehmen können.
So weit?
Also Gerüche von irgendwelchen potenziellen Wirtstieren oder auch Wirtsmenschen.
Was nehmen die denn dann wahr? Also rieche ich dann besonders gut oder was strahle ich denn dann aus für dieses Tier?
Was scheiden wir aus in der Haut? Das ist CO2. Das CO2 wird natürlich nicht dort ankommen, nach 500 Metern. Das ist ganz klar. Aber wir haben andere Stoffe in der Haut, die auch ausgeschieden werden. Ich denke da an Ketonkörper. Nehmen wir mal Aceton oder Cresolverbindung. Das sind so kurzkettige alkoholische Verbindungen und die können über eine lange Distanz wirksam sein.
Also das nehmen die wahr, das riechen die und das dünsten wir eben einfach aus. Dann nutzt es dann auch nichts, wenn wir irgendwelche karierten oder gestreiften Sachen anhaben.
Nein, aber zunächst mal gar nicht.
Was hilft denn dann am besten? Also ich möchte jetzt gerne mal einen entspannten Grillabend haben, wo mich nichts anfliegt und auch nichts sticht oder auch nichts beißt. Was ist Ihr Tipp?
Ja, das Beste wäre tatsächlich, dass ich erstmal mich entsprechend kleide. Helle Kleidung ist eigentlich immer ganz gut. Da nimmt man ja auch Insekten wahr unter Umständen, die sich da niederlassen. Die müssen langärmlich sein oder da müssten sie tatsächlich Hosen tragen, sodass sie bis zum Knöchel geschützt sind. Das ist die erste Maßnahme, die ich empfehlen würde. Als nächstes, wenn es denn wirklich notwendig ist und wenn da sehr viele Plagegeister unterwegs sind, könnte man dran denken, medizinisch getestete Produkte zu verwenden, wenn sie denn hautverträglich sind. Das sollte man vorher testen.
Also das sind diese Mückensprays oder Bremsensprays wie die heißen. Ne?
Naja, da gibt es natürlich eine Unzahl wieder. Viele von diesen Produkten sind leider nicht medizinisch getestet worden. Es gibt aber zum Beispiel auf der Webseite von der Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft Hinweise auf Substanzen, die sich als wirksam erwiesen haben. Repellenzien, dazu gehört zum Beispiel das DEET.
Ah ja, das ist so ein Stoff, ne? Der Mücken dann ein bisschen...
Der ist in vielen Produkten enthalten oder auch das Icaridin.
Okay.
Das ist ein weiterer Stoff. Und wenn Sie den auf die Haut auftragen oder sogar so ein bisschen auf die Hosenbeine versprühen, dann haben Sie ganz bestimmt keine Belästigung für eine bestimmte Zeit.
Herr Bauer, ich möchte noch ganz kurz von Ihnen zum Schluss wissen, Hand aufs Herz, wie viele Mückenstiche haben Sie in diesem Jahr schon bekommen? Jetzt sagen Sie nicht keinen.
10, 20, ich weiß es nicht.
Okay, also auch Ihnen passiert das noch. Herr Bauer, danke Ihnen, dass Sie uns das hier kurz erklärt haben in Deutschlandfunk Nova. Burkhard Bauer kennt sich aus mit blutsaugenden Insekten und schützen könnt ihr euch am besten, ihr habt es gehört, indem ihr dann am Ende doch lange Klamotten tragt und im Notfall eben auch ein Spray, das natürlich wissenschaftlich getestet sein sollte oder zumindest Inhaltsstoffe hat, die nicht schädlich sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.